Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler nicht gezwungen werden dürfen, am morgendlichen Schulgebet teilzunehmen. Also religiöse Veranstaltungen in Schulen sollen von dem Prinzip der Freiwilligkeit geprägt sein.
Grundgesetz? Wow. Eine Erklärserie mit Grundgesetz verstehen e.V. und recht interessant. Heute Religionsfreiheit mit Marisa von Grundgesetz verstehen. Liebe Marisa, ich freue mich riesig, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein bisschen mit mir über das Grundgesetz zu plaudern.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich finde es ganz spannend, als wir angefangen haben, ein bisschen zu planen, dass wir diese schöne kleine Grundgesetzserie machen wollen, da war es gerade rund um Weihnachten. Und ich weiß noch nicht genau, wann wir ausstrahlen, aber jetzt liegt Ostern im Zeitpunkt der Aufzeichnung noch vor uns. Das heißt, Weihnachten, Ostern, was hat das mit dem Grundgesetz und der heutigen Folge zu tun?
Genau, du sprichst hier religiöse Feste an und ja, naheliegend scheint da eben die Religionsfreiheit, die so auch in unserem Grundgesetz geregelt ist, und zwar in Artikel 4. Dort heißt es, dass eben die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, die Freiheit des religiösen Bekenntnisses unverletzlich sind. Und außerdem soll auch die ungestörte Religionsausübung gewährleistet werden. Also heruntergebrochen geht es um die Freiheit, selbst zu entscheiden, woran man glaubt und auch eben nicht glaubt.
Also ich ganz spannend, ich weiß gar nicht, ob die Beispiele so gut waren, weil ich weiß nicht, ob wirklich jeder, der uns jetzt zuhört, bei Weihnachten und Ostern überhaupt noch an Religion denkt und nicht einfach nur an Geschenke und Schokoeier. Ich weiß es gar nicht. Es könnte sein, dass Religion für viele Menschen heute gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, oder?
Ja, also richtig ist, dass die Zahl der Kirchenaustritte auf einem ziemlich hohen Niveau ist. Also beispielsweise kehrten letztes Jahr um die 400.000 Menschen der katholischen Kirche den Rücken zu. Ja, also es sind wirklich viele und Tendenz steigt auch. Dennoch hat die Gewährleistung der Religionsfreiheit für den Staat eine grundlegende Bedeutung, denn die Stiftung und die Erhaltung von religiösem Frieden gehören zu den Grundfunktionen moderner Staatlichkeit. Also das friedliche Zusammenleben mehrerer Religionsgemeinschaften soll gewährleistet werden. Und wenn man mal ein bisschen rauszoomt und schaut international, werden immer noch ganz viele Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt. Also die Verfolgung aus Gründen der Religion gehört zu den ältesten Fluchtgründen der Menschheitsgeschichte. Und ich hatte gesehen, du hattest in der Reihe Menschen im Rechtsstaat ja auch Herrn Dr. Razavi zu Gast, der Wurzeln im Iran hat und auch nochmal betont hat, wie wichtig es ist, dass ein Staat die Religionsfreiheit gewährleistet. Außerdem ist es natürlich auch wichtig für Menschen, die keiner Religion angehören wollen. Und das heißt, auch die negative Glaubensfreiheit ist erfasst. Ich kann genauso frei entscheiden, an was ich nicht glauben möchte. Und der Staat darf mir kein Glauben, keine Religion aufzwingen.
Das war eine ganze Menge Infos. Und was mir dazu noch eingefallen wird, es sind krass viele Kirchenaustritte. Aber der Austritt aus der Kirche an sich hat ja noch nichts mit dem Glauben oder nicht zwingend mit dem Glauben was zu tun und mit der Frage, wie zeige ich meine Religion, wie übe ich sie aus? Also vielleicht sind das tatsächlich auch ein paar getrennte Schuhe. Kann ja auch finanzielle Gründe haben, zum Beispiel aus der Kirche auszutreten. Kann ja trotzdem vielleicht an Gott glauben. Auf jeden Fall ziemlich viele Begriffe. Religion, negative Glaubensfreiheit. Lass uns doch mal vielleicht so peu à peu durchgehen. Was meint denn das Grundgesetz überhaupt mit Religion?
Also ich finde auch, dass die Religionsfreiheit zu den Grundrechten gehört, die am schwersten zu definieren sind, weil sie so ganz doll geprägt sind von den persönlichen Vorstellungen, aber eben auch von dem Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaften. Gibt ja eben verschiedene Definitionen. Erfasst wird jedenfalls so eine, wenn man so will, metaphysisches Erklärungsmodell für die Existenz der Welt im Ganzen und der ihr in ihr lebenden Menschen, insbesondere eben mit Rücksicht auf bestimmte Gottheiten. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt und kompliziert, aber letztlich ist die Religion im Sinne des Grundgesetzes aus zwei Elementen zusammengesetzt. zum einen, wenn man so will, einem eher objektiven, das bedeutet also der transzendale Bezug des Menschen zu etwas höher stehendem, und zum anderen eben ein subjektives Element, also einer inneren Überzeugung, etwas, was ich für mich selbst als verpflichtend empfinde.
Ah, okay, das finde ich ja jetzt schon, das ist ja schon ein bisschen konkreter, da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr drunter vorstellen. Also die Überzeugung muss sich auf was Höheres richten, was Welterklärendes oder Ähnliches. Und ich muss auch überzeugt davon sein, dass es so ist. Also das ist dann Religion in dem Sinn. Aber was ist denn jetzt mit Handlungen, also zum Beispiel Ritualen, Bräuchen, ist das auch geschützt von Artikel 4? Weil da gibt's ja alle möglichen Dinge an Ritualen und Bräuchen. Ganz egal, in welcher Religion, in welcher Kirche vielleicht, gibt's ja ganz unterschiedliche Dinge.
Die subjektive Überzeugung betrifft ja erstmal nur das Innere, also das, was ich in mir drin bilde. Das nennt man auch das sogenannte Forum Internum, also das Bilden und Haben eines Glaubens. Das darf ich erstmal für mich und das ist geschützt. Darüber hinaus ist auch das sogenannte Forum Externum von der Religionsfreiheit erfasst, also beziehungsweise Glaubensfreiheit, also das Recht des Einzelnen, sich öffentlich zu seinem Glauben zu bekennen, danach zu handeln, ihn auch zu verbreiten. Also ich darf grundsätzlich auch religiöse Handlungen nach außen hin praktizieren und mich öffentlich dazu bekennen.
Okay, was wären denn da so Beispiele? Ich dürfte zum Beispiel, wenn mir gerade danach ist, ich dürfte mich im Park hinknien und beten. Ich darf, fällt mir jetzt natürlich als erstes ein, ich bin katholisch erzogen, ich darf eine Halskette mit einem Kreuz dran tragen, solche Dinge.
Genau, das wären solche Beispiele. Aber auch diese klassischen Riten, die du eben auch schon aufgezählt hast, eben das Abhalten von Gottesdiensten beispielsweise, aber eben auch das Pilgern oder sowas.
Was du vorhin noch angesprochen hast, war negative Glaubensfreiheit. Was ist darunter zu verstehen?
Die negative Glaubensfreiheit schützt das Recht, einen Glauben eben nicht bilden zu müssen. Also es geht um das Recht des Einzelnen, vor so einer Indoktrination sozusagen, einer von Religion verschont zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass jeder Einzelne in Anspruch nehmen kann, nie mit einem anderen Glauben oder einer anderen Religion und ihren Symbolen eben konfrontiert zu werden. So ein Abwehrrecht wäre auch in so einer religiös heterogenen Gesellschaft überhaupt nicht durchzusetzen.
Geht ja gar nicht.
Genau, also jedes Stadtbild ist ja irgendwie geprägt von der Kirche, oder beispielsweise ein nichtchristlicher Bergsteiger dürfte jetzt nicht verlangen, dass das Gipfelkreuz irgendwie abgerissen wird, weil darin eben keine Zwangsidentifikation sozusagen mit der Religion einhergeht. Einfach gesagt, Artikel 4 schützt zunächst einmal auch keine Religion, keinen Glauben zu haben.
Okay, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich mich in der Welt bewege und sehe, dass es andere Religionen gibt, denen ich nicht angehöre, oder ob ich gezwungen werde, einer Religion anzugehören. Also ich glaube, das fasst ja vielleicht einfach ganz, ganz gut zusammen. Und ich glaube, wir sind im Alltag ja alle permanent mit Religionsausübung anderer konfrontiert. Das ist so in unserer Welt. Und ich finde das eigentlich immer ziemlich interessant. Wichtig finde ich ja nur, dass mich keiner zwingen kann, einem bestimmten Glauben anzuhören oder gehören oder irgendeiner Kirche beizutreten. Jetzt hast du uns schon ein bisschen Einblicke gegeben, was Religionsfreiheit schützt, positiv wie negativ. Was wäre denn so ein klassischer Eingriff in die Religionsfreiheit?
Ja, also zunächst mal ist das ähnlich wie bei anderen Grundrechten auch, dass also jedes staatliche Handeln, das die Grundrechtsausübung beeinträchtigt oder Unmöglichkeit, erstmal in Eingriff. Dazu wurde ja auch schon gesprochen. Und hier ist es so, dass alle Geh- und Verbote, die sich unmittelbar auf die religiöse Betätigung beziehen, erfasst sind. Also beispielsweise galt es auch für die Corona-bedingten Gottesdienstverbote. Ein direkter Eingriff in die negative Glaubensfreiheit liegt vor, wenn jemand gegen seine Überzeugung zur Identifikation mit einer Religion oder religiösen Äußerung gezwungen wird. Das war das, was du eben auch schon angesprochen hattest. Da ist natürlich dann immer so die Frage, wo fängt Zwang an und wo hört so eine schlichte Konfrontation erstmal nur auf? Und ein Beispiel ist, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler nicht gezwungen werden dürfen, am morgendlichen Schulgebet teilzunehmen. Also religiöse Veranstaltungen in Schulen sollen von dem Prinzip der Freiwilligkeit geprägt sein.
Okay, das finde ich aber auch richtig. Und ich kann mich erinnern, bei mir gab es in der Schule, und es war eine katholische Schule, Religionsunterricht und Ethikunterricht. Also wurde keiner gezwungen, den katholischen Schulunterricht zu besuchen. Und da fällt mir natürlich, katholische Schule fällt mir gleich ein. Bei uns hing natürlich in jedem Klassenzimmer, komm aus Bayern, ein Kreuz.
Ja, genau. Das ist so ein klassischer Fall, der die negative Glaubensfreiheit von Schülerinnen und Schülern betrifft. Das ist, also grundlegend hat dazu auch das Bundesverfassungsgericht 1995 entschieden, und also das ist der sogenannte Kruzifixbeschluss. Und
in der kommt ja auch aus Bayern.
Ja, genau. In der damaligen Schulordnung in Bayern war eben festgelegt, dass in jedem Klassenzimmer an staatlichen Pflichtschulen ein Kreuz anzubringen ist. Und das Gericht ging aber hierbei davon aus, dass zusammen mit der Schulpflicht Kreuze im Unterrichtsräumen dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts, also auch für eine hinreichende Dauer, von Staats wegen ohne Ausweichmöglichkeit, sie müssen ja in die Schule, zwangsweise mit einem religiösen Symbol konfrontiert werden. In diesem Zusammenhang ging das Gericht auch davon aus, dass es sich nicht lediglich um ein kulturelles Symbol handelt.
Ich kenne die Entscheidung natürlich. Ich kann sie rechtlich absolut nachvollziehen. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine eigene Schulzeit, die ist natürlich gefühlt 100 Jahre her, kann ich nur unter uns sagen und unter den Lauscherinnen und Lauschern, die jetzt da draußen zuhören, was uns in dem Alter interessiert hat in der Schule, das war alles, aber nicht das Kreuz, das da hing. Und das hat ehrlich gesagt auch überhaupt keiner mehr wahrgenommen, weil das da halt einfach hing, genauso wie irgendwelche Hinweise zum Brandschutz oder weiß der Geier was oder der Kalender. Ich kann rechtlich aber absolut nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Uns Schüler hat es damals ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Es ist aber natürlich irgendwie ein Stück weit ein Eingriff in die Religionsfreiheit. Und ich glaube, wenn man dem der eigenen Religion sehr viel Bedeutung beimisst und diese Religion eben nicht identisch ist, dann kann ich das auch sehr, sehr gut verstehen. Wie hat denn jetzt der bayerische Gesetzgeber, wenn das denn in der Verordnung stand, auf den Beschluss reagiert? Weil ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich meine, dass immer noch an vielen öffentlichen Orten und ich meine auch in Schulen noch Kreuze hängen. Ich überlege gerade, mein Neffe geht noch zur Schule. Ich glaube, da hängen noch Kreuze.
Ja, also du ahnst es schon, es wurden dann natürlich nicht einfach alle Kreuze abgehängt. Der bayerische Gesetzgeber hat dann so eine sogenannte Widerspruchslösung in seine Schulordnung eingebaut. Das ist ein Verfahren, durch das etwaige Konflikte gelöst werden sollen. Und danach kann der Anbringung des Schulkreuzes widersprochen werden aus ernsthaften Gründen des Glaubens durch die Erziehungsberechtigten. Und die Schulleitung hat dann auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Und gelingt keine Einigung, dann hat die Schulleitung nach Unterrichtung des Schulamts mit dem Ziel eines Interessenausgleichs selbst zu entscheiden. Aber wie du schon sagst, so die praktische Relevanz sozusagen dann in den konkreten Fällen unterscheidet sich dann natürlich immer so ein bisschen. Und ich habe auch tatsächlich dann keinen Fall mehr gefunden, wo es dann zu weiteren Streitigkeiten aufgrund dieser Entscheidung der Schulleitung kam. Dort in den Schulen hängen dann schon noch viele Kreuze.
Na guck, aber das ist doch eigentlich, Widerspruchslösung ist doch eigentlich ein ganz guter Ansatz. Dann wird doch allen Rechnung getragen. Und dass es immer noch so ist, zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es immer noch so ist wie früher. Also bei uns hat es einfach keinen interessiert, keinen gejuckt. Und wenn sich jemand dann doch in seiner Religionsfreiheit verletzt fühlt, gibt es ja eine Möglichkeit, was zu machen. Aber gab es nicht, wenn du sagst, du hast nichts mehr gefunden, gab es dann nicht nochmal irgendwas hinter Kreuzerlass, irgendwas?
Ja, also ich glaube, in Bayern gibt es ständig irgendwelche Entscheidungen.
Ja, Kreuzerlassen. Das machen wir ganz gern, gell?
Genau, ja, also zuletzt, vor allem 2018, gab es eine Verwaltungsvorschrift, oder die trat da in Kraft, wonach in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kreuz hängen muss. Dagegen haben dann beispielsweise Weltanschauungsgemeinschaften, aber eben auch einzelne Privatpersonen geklagt. Und das ging dann zum Bundesverwaltungsgericht. Und das entschied letztlich, dass die Klagen unzulässig seien, weil es sich bei 28 dieser Geschäftsordnung lediglich um eine interne Verwaltungsvorschrift handelt, die keine rechtliche Außenwirkung habe und deshalb die Kläger nicht in den Rechten verletzt sein. Und das Kreuz, was so im Eingangsbereich hängt, wo man auch mal schneller dran vorbeigeht und nicht ständig gezwungen ist, sozusagen davor zu sitzen, in diesem Zusammenhang eher so ein Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns sein soll und damit jetzt keine Werbung für die christlichen Kirchen gemacht wird.
Aber das überzeugt mich nicht so ganz. Werbung ist es natürlich nicht für die Kirche. Es ist ja kein Blinkepfeil daneben und steht, bitte tritt ein. Ich finde das aber schon ein bisschen, naja, weiß ich nicht, weit hergeholt, nur geschichtlich und kulturell. Also kulturell gesehen mit Bayern würde ich jetzt eher sagen, wenn sie alle zwingen würden, da eine Bratwurst aufzuhängen und eine Brezel. Aber jetzt Kreuz finde ich so kulturell ein bisschen schwierig, überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Und ich hätte auch gedacht, dass die Pflicht des Staates, auch des Freistaates Bayern zur Neutralität dann vielleicht höher wiegt. Weil das ist ja auch in Schulen das Argument. Warum wird es in der öffentlichen Verwaltung anders gehandhabt als in Schulen?
Ja, also das ist ein guter Punkt. Über die konkrete Ausgestaltung der Neutralitätspflicht wird ja in verschiedenen Kontexten immer wieder leidenschaftlich gestritten. Die Neutralitätspflicht sagt aus, dass der Staat sich selbst die Pflicht auferlegt, sich inhaltlich vor allem nicht auf die Seite einer bestimmten Religion zu stellen. Also religiös neutrale Staat unterliegt insofern einem sogenannten Identifikationsverbot. Das bedeutet eben auch, dass beispielsweise die Gesetze nicht religiösen Vorstellungen verpflichtet sind. Das heißt, Gesetze dürfen nicht irgendwelche religiösen Maßstäbe zugrunde legen. Grundsätzlich verpflichtet sich also ein Staat, der die Religionsfreiheit umfassend gewährleisten will, gleichzeitig zu einer religiösen Neutralität. Aber auch ein solcher Staat kann ja historisch verwurzelte Weltüberzeugungen nicht gänzlich abstreifen. Deswegen kann die Abgrenzung im Einzelfall sehr schwierig sein, also wie du es eben schon dargelegt hast.
Aber es gibt ja noch andere Beispiele. Schulkontext, Klassiker, darf eine Lehrerin ein Kopftuch tragen? Das ist ja vielleicht auch ein spannender Fall, weil ein Kopftuch kann einerseits ja Ausdruck einer religiösen Überzeugung sein, andererseits ist es aber einfach auch eine Kopfbedeckung.
Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr spannender Fall. Dazu gibt es auch natürlich Entscheidungen, insbesondere hat zuletzt 2015 auch das Bundesverfassungsgericht dazu entschieden, weil im Schulgesetz von dem Land Nordrhein-Westfalen war festgelegt, dass Lehrerinnen und Lehrer in der Schule keine politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ähnliche äußere Bekundungen abgeben dürfen, die geeignet sind, die Neutralität des Landes gegenüber den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern zu gefährden oder den politischen, religiösen und weltanschaulichen Schulfrieden zu gefährden. Also einmal die Neutralität des Landes gegenüber den Schülerinnen und Eltern und einmal eben dieser Schulfrieden. Auf dieser Grundlage wurden dann Sanktionen gegenüber zwei Frauen muslimischen Glaubens erhoben, wegen der Weigerung, im Schuldienst ein aus religiösen Gründen getragenes Kopftuch, das handelte sich dabei dann um ein solches, abzulegen. Und grundsätzlich ist ja das Tragen religiöser Symbole, das hatten wir ja eben auch schon gesagt, durch die Religionsfreiheit geschützt. Und auf der anderen Seite trifft halt hier die Glaubensfreiheit der Lehrerin auf die negative Glaubensfreiheit der Schülerinnen und Schüler. Letztlich hat das Gericht aber festgestellt, dass diese negative Glaubensfreiheit der Schülerinnen und Schüler durch das Tragen des Kopftuchs der Lehrerin nicht verletzt wird. Wir haben hier zwar eine Berührung sozusagen, aber es stellt noch keinen Eingriff dar. Dazu müsste beispielsweise, wir hatten eben schon über die Werbung mit den Blinkepfeilen gesprochen, noch so eine verbale Werbung mit so einer Vehemenz beispielsweise zu den Glauben dann erfolgen, so zumindest das Bundesverfassungsgericht. Und sie sagten auch, dass Schülerinnen und Schüler werden mit verschiedenen Lehrkräften, verschiedenen Glaubens konfrontiert und deshalb relativiert sich das wieder so ein bisschen. Das spiegelt schlicht so die religiös pluralistische Gesellschaft wieder.
Ja, finde ich auch. Und jetzt mal ganz ketzerisch. Die Frage ist ja, irgendwie ist es ja zu diesem Verfahren gekommen. Wäre es zu diesem Verfahren auch gekommen, wenn es sich nicht um ein Kopftuch gehandelt hätte, sondern um eine Halskette mit dem Kreuz? Das finde ich eine spannende Frage. Ja. Ich finde die Entscheidung zum Beispiel, finde ich absolut in sich schlüssig, nachvollziehbar und auch richtig, weil allein die Tatsache, dass eine Frau ein Kopftuch trägt und ich nehme es wahr, beeinträchtigt mich 0,0. Also es ist ja nicht so, dass sie versucht, die Schüler zu überreden, zu einem anderen Glauben zu konvertieren oder ähnliches. Ich finde, das ist so in unserer bunten, vielfältigen Gesellschaft. Und genauso wenig darf es stören, wenn jemand halt eine Halskette mit dem Kreuz trägt. Die Entscheidung finde ich richtig gut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da immer wieder zum Thema gemacht wurde, Neutralität. Die Lehrerin ist ja Beamtin. die ist ja zur Neutralität verpflichtet und die Schule auch. War das ein Thema? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, genau. Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass also diese verschiedenen Güter eben gegeneinander abgewogen wurden sozusagen. Und die Neutralität versteht das Bundesverfassungsgericht hier so, dass der Staat eine offene und übergreifende und die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde Haltung haben muss. Das bedeutet so ein pauschales Verbot für die religiöse Bekundung durch das Tragen eines Kopftuchs ist lediglich eine abstrakte Gefährdung einer der Neutralität eben. Und das würde für die Aufforderung, es abzunehmen, sozusagen nicht ausreichen und ist letztlich unverhältnismäßig anders. Wie gesagt, wenn man da zusätzlich noch Werbung machen würde, also eine konkrete Gefahr dann aus dieser abstrakten wird, dann läge der Fall natürlich schon wieder anders.
Das vielleicht mal gar nicht unbedingt Werbung nehmen, sondern, ach, weißt du, es gibt ja auch in der Schule im Unterricht immer mal wieder Diskussionen zu den unterschiedlichsten Themen. Nehmen wir jetzt mal an, die Lehrerin würde im Austausch mit den Schülern sich zum Beispiel äußern zu ihrer Auffassung nach richtigem religiösem Verhalten, das eben ihrem Glauben geschuldet ist. Das ist ja so, unterschiedlichen Religionen werden unterschiedliche Dinge als richtig oder falsch angesehen. Ich weiß gar nicht im Großen, aber zum Beispiel was den Konsum von bestimmten Fleischsorten oder von Alkohol oder Ähnlichem angeht. Könnte ja auch sein, dass die Lehrerin sich dazu äußert und dann sagt, ja, das ist aber falsch, was deine Eltern machen. Das ist nicht richtig und das ist nach der Religion nicht erlaubt. Wie wäre das denn zu beurteilen?
Das war auch das, was ich so ein bisschen übergreifend mit dem Wort Werbung sozusagen betitelt hatte, wenn halt noch zusätzlich ja so eine Überzeugungsarbeit geleistet wird sozusagen und eine ja damit einhergehende Bewertung auf religiöser Grundlage des Verhaltens von Schülerinnen und Schülern, dann kann das eben sich zu einer konkreten Gefahr für die Neutralität sozusagen verdichten. Dann läge der Fall anders. Letztlich, diese Fälle sind immer schwierig, so pauschale Aussagen oder generelle Aussagen zu treffen, weil es immer auf den Einzelfall ankommt, wie so oft.
Ja, ist ja mal so. Das ist ja übrigens auch die liebste Redewendung für euch da draußen, wenn ihr noch nicht Jura studiert. Das ist so der liebste Satz aller Juristen. Es kommt drauf an. Das ist ja immer unser Lieblingssatz. Ja, ich dachte mir schon, dass du das mit Werbung meinst, aber ich dachte, vielleicht machen wir es noch so an ein, zwei Beispielen fest. Jetzt haben wir über das Thema Lehrerin gesprochen. Wie ist es denn mit Referendarinnen und Referendaren, die also quasi noch auf dem Weg sind, ihre Berufsausbildung abzuschließen?
Genau, also es gab dazu eine Entscheidung zur Rechtsreferendarin und die ist deshalb in diesem Zusammenhang interessant, weil das Bundesverfassungsgericht hier anders entschieden hat. Also und zwar macht es durchaus einen Unterschied zwischen sozusagen dem Schulkontext, aber eben dem Justizkontext sozusagen. Hier gab es verschiedene Abwägungsgüter, wenn man so will. Einmal, wie gesagt, die Glaubensfreiheit der Frau, die im Rechtsreferendariat war und eben ihr Kopftuch nicht ablegen wollte. Dann auf der anderen Seite eben die religiöse Neutralität des Staates. Aber hinzu, und das war hier halt neu, war dann auch noch die Funktionsfähigkeit, wenn man so will, der Rechtspflege und eben die negative Religionsfreiheit Dritter, die dann beispielsweise im Gerichtssaal sitzen. Keine rechtfertigende Kraft für ein Verbot von Tragen religiöser Symbole war explizit die Unparteilichkeit. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, wenn jemand ein Kopftuch trägt oder irgendwelche anderen Symbole, dann bedeutet das nicht, dass die Person nicht auch unparteilich sozusagen sein kann. Den Schuh haben sie nicht rausgemacht sozusagen. Und hier haben sie auch noch gesagt, naja, der Unterschied zu so einer Schule, in der sich ja gerade so eine religiös-pluralistische Gesellschaft widerspiegeln soll, ist hier in der Justiz anders, weil die Justiz klassisch hoheitlich, also auch mit einer höheren Beeinträchtigungswirkung, dem Bürger gegenübertritt sozusagen. Das fand ich so eine ganz spannende Unterscheidung irgendwie, also dass man auf der einen Seite sagt, naja, in der Schule soll auch unter den Lehrkräften die pluralistische Gesellschaft abgebildet werden. Und in der Justiz ist es aber so, dadurch, dass wir so ein ja klassisch hoheitliches Verhältnis haben und ein größeres Potenzial für Beeinträchtigungen für den Bürger, ja, liegt der Fall hier anders. Und man hat hier dann eben ein Spannungsverhältnis angenommen und angenommen, dass von Verfassungswegen kein Zwang zum Tragen, aber auch zum Abnehmen des Kopftuchs besteht. Also das bedeutet, aus dem Grundrecht der Religionsfreiheit ergibt sich in diesem Fall nicht, dass ich es auf jeden Fall tragen darf, aber auch nicht, dass ich es auf jeden Fall nicht tragen darf. Und deshalb habe der Gesetzgeber eine gewisse Einschätzungsprärogative, heißt das ja. Also wenn man so einen Spielraum hat, innerhalb dessen man Entscheidungen treffen darf, ist es so, dass der Gesetzgeber die Aufgabe in diesem Fall dann hat, im öffentlichen Willensbildungsprozess einen Kompromiss zu finden, der für alle irgendwie zumutbar ist. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dann ist ja diese Vorgabe, dass eben in bestimmten Zusammenhängen im Rechtsreferendariat, also hier vor allem beispielsweise, wenn man als Vertretung der Staatsanwaltschaft auftritt, dieses Kopftuchverbot verfassungsrechtlich zumindest akzeptabel sozusagen.
Hm. Wie findest du die Entscheidung?
Also ich kann es grundsätzlich erstmal so nachvollziehen, dass es wirklich ein schwieriges normatives Spannungsfeld irgendwie ist.
Geschenkt ist es.
Ja, ich habe mich aber auch gewundert so ein bisschen über die unterschiedliche Behandlung dieser beiden Fälle, weil ich mich auch immer wieder dann so ein bisschen gefragt habe, naja, was ist denn neutral in diesem Zusammenhang irgendwie? Also weil auf der Schule sagt man, naja, man muss halt, das bedeutet, man hat eine offene Haltung gegenüber allen Bekenntnissen und ja, Lehrerinnen und Lehrer sind nun, bilden die pluralistische Gesellschaft ab. Und dann habe ich nicht ganz nachvollziehen können, warum das nicht auch für ein Gericht beispielsweise und eine Kammer gelten kann. Ja, also das waren so ein paar Punkte, an denen ich mich noch so ein bisschen gestört habe. Aber wie gesagt, konnte es schon auch nachvollziehen. Ja.
Dass es rechtlich problematisch ist und eine schwierige Entscheidung vor allem war, kann ich auch nachvollziehen. Ich bin ehrlich, ich weiß, dass das Thema polarisiert. Mir gefällt die Entscheidung nicht. Mhm. Und es ist ja zusätzlich noch festzuhalten, dass es eine Referendarin ist, also jemand, der in Ausbildung ist. Mhm. Und zumindest bei mir war es so, dass das auch immer mit angesagt wurde und du ja sowieso alles abstimmen musstest mit den Ausbildern, was du machst. Also find ich ein bisschen schade. Und auch dazu habe ich eine ganz schöne Episode schon mal aufgenommen zu interkulturellem Hintergrund auf der Richterbank und bei der Staatsanwaltschaft. Und ich glaube, dass es durchaus schön wäre, wenn in der Justiz ein Spiegel unserer Gesellschaft vertreten ist. Und unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Und diese Entscheidung ist da. Es ist eine spannende Entscheidung. Und kann ja jeder für sich entscheiden, ob er die Entscheidung gut findet oder nicht. Man muss ja auch nicht jede Gerichtsentscheidung gut finden. Lass uns nochmal zusammenfassen. Ich finde es ein extrem spannendes Grundrecht, sehr kompliziert in der Anwendung im Einzelfall. Vielleicht, dass wir nochmal so zusammenfassen. Religionsfreiheit erfasst die Freiheit, den Glauben positiv zu bilden. Also, wie heißt das, Forum Internum? Also Inneren. Ja. Und aber auch ihn auszuleben, meinen Glauben, also Forum Externum. Und Artikel 4 schützt auch meine Freiheit, nicht zu glauben. Also negative Religionsfreiheit, das kann mich keiner zwingen. Ja. Und es gibt Konstellationen, und da haben wir jetzt ein paar von kennengelernt, in denen positive und negative Religionsfreiheit aufeinandertreffen können. Und der Ausgleich, der hängt dann von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei Staatsbediensteten ist es immer ein bisschen kniffliger, sich das alles anzugucken. Neutralitätspflicht ist zu beachten. Und im Alltag, glaube ich, sind wir doch alle gewohnt, oder? Mit verschiedenen Religionen, Kulturen zusammenzutreffen. Ich persönlich finde das ganz schön und inspirierend.
Ja, was ich auch echt schön fand, ich war mit Grundgesetz verstehen, mit dieser Einheit zur Religionsfreiheit auch in den Schulen. Und da ging es auch um den Lehrerinnen mit Kopftuchfall. Und dann sagte auch ein Schüler irgendwie sowas von, hä, das ist doch völlig normal. Warum ist das jetzt hier ein Problem? Irgendwie. Und die haben sich daran gar nicht gestört oder haben so auch schon so das Problem erstmal nicht erfassen können, dass sie davon beeinträchtigt sein könnten, sozusagen. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Das fände ich eine wunderschöne Grundeinstellung. Und ansonsten finde ich es eigentlich immer ein guter Ratgeber, ein bisschen neugierig zu sein. Es gibt so viel tolle Dinge, die man aus anderen Kulturen oder Religionen sich abgucken kann. Ich finde das immer sehr inspirierend und ja, beschadet uns ja nicht, mit spannenden Kulturen und Religionen ein bisschen mit zu befassen. In diesem Sinn, ein spannendes Grundrecht. Ich danke dir, Marisa.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
Shownotes nicht vergessen und abonnieren.